Beim letzten Mal sind wir gewissermaßen mittendrin stecken geblieben im Psalm. Ich habe dann festgestellt beim Zuhause nochmal weiterlesen, ich habe mich in Anführungszeichen angelogen, also unwissentlich, weil ich gesagt habe, das war die erste Hälfte des Verses, die wir zum Schluss gelesen haben. Damit ich jetzt nicht ganz lüge, gehe ich nochmal drauf ein. Nämlich dann Psalm 31, Vers 15. Da heißt es, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Also, das Allerwichtigste dabei. Also, ganz am Anfang des Psalms hieß es ja, Herr, ich traue auf dich, lass mich nicht mehr zu Schanden werden. Und das nimmt David eben weiter nochmal auf, hier in der Mitte des Psalms. Ich aber, Herr, hoffe auf dich. Warum? Weil die Leute gegen ihn einen Rat halten und alles Mögliche. Und er sagt, du bist mein Gott. Wer ist dieser mein Gott? Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Schon mal ganz gut. Der Gott, der zu Abraham gesagt hat, ich mache aus dir ein großes Volk. Der dann entsprechend gesagt hat, jetzt bekommst du auch nicht von Hagar über Ismael, sondern du bekommst es von Sarah dann über Isaak. Der Gott, der dann sich Isaak so vollkommen treu erwiesen hat, dass Isaak in einer Hungersnot säen konnte und hundertfach geerntet hat. Der Jakob behütet hat, obwohl Jakob halt sich den Segen eigentlich komplett erschlichen hat. Der die gesamte Familie wieder zusammengebracht hat, der dann dadurch, dass zwar das Josef irgendwie durch die Hintertracht der Brüder nach Ägypten kam, der das aber trotzdem völlig souverän genutzt hat und damit das ganze Volk bewahrt hat, dass es dann in Ägypten großes Volk geworden ist und die er dann aus Ägypten wieder rausgeholt hat. Alles ist dazu. Und dann eben der, bis zu David hin erst einmal, der das Volk dann ins verheißene Land auch gebracht hat, der das Volk versorgt hat mit den Richtern, immer wieder gerettet hat von den Feinden, der ihnen dann Saul gegeben hat und schließlich David. Und da dieser Psalm, hatten wir beim letzten Mal auch, von Jesus auch am Kreuz gebetet wurde, wenigstens mit dem Vers, der gleich kommt, kann man eindeutig sagen, ja, und auch bis zu Jesus hin und gerade in Jesus können wir das sehen. Und natürlich dürfen wir das jetzt bis heute sehen mit all dem, was Gott durch Jesus, durch den Heiligen Geist auch bei uns in der Gemeinde getan hat. Also zu sagen, du bist mein Gott. Das bedeutet, du bist derselbe, der mit seinem Wort halt Himmel und Erde schaffen kann, der mit seinem Wort Tote auferwecken kann. Du bist der Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Und das bei jeder Situation sagen zu können, ist nicht verkehrt. Ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Römerbrief. Die Verse 9 und 10 im 10. Kapitel, wenn du mit deinem Munde bekennst, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Munde bekennst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man mit dem Herzen bekennt und mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Das gerettet bezieht sich aber nicht allein auf die ewige Erlösung, die natürlich die wichtigste ist, sondern bezieht sich auch und gerade auf Hilfe aus allen anderen Situationen. Also ganz gleich, was die Situation ist, ich bekenne, Jesus ist auch Herr über diese Situation, warum er ist von den Toten auferstanden. Er ist bis heute derjenige, der mir helfen kann, er ist mein Gott. Und dann darf ich damit rechnen, dass meine Situation sich gelöst hat. Auch wenn es noch nicht so aussieht. Und Jesus konnte das ja am Kreuz schon sagen, dass er den Sieg davon getragen hat. Er hat es schon vorher sagen können. In Johannes 16 sagt er seinen Jüngern, ganz am Ende des Kapitels, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnisse, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das weiß Jesus schon, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Der war so sicher, dass er das alles hinkriegt, dass er das schon vorher sagen konnte. Und dann im Kapitel danach, als er betet, sagt er denen auch nochmal, ich habe deinen Namen verherrlicht. Moment mal, das Verherrlichen kommt doch erst am Kreuz. Ja, aber Jesus wusste, es ist schon abgeschlossen. Also all das darf damit hineinkommen, dass ich auch in meiner Notsituation noch sagen kann, du bist mein Gott und ich verherrliche dich damit, du verherrlichst dich damit. Alles ist schon geklärt, selbst wenn es noch augenscheinlich da ist. Und jetzt kommt Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Erstmal der erste Teil des Verses. Also, ne, berühmtes Lied, habt ihr vielleicht schon mal irgendwann gesungen. Wörtlich steht da eigentlich, in deiner Hand sind meine Zeiten. Oder man kann das Wort für Zeit auch übersetzen mit Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelernt habt. Es gibt in verschiedenen Sprachen verschiedene Worte für Zeiten. Und gerade im Griechischen, aber auch im Hebräischen, was ja hier ist, gibt es zwei verschiedene Worte für Zeit, nämlich, vom Griechischen her kennen wir das ein bisschen besser, deswegen sage ich die beiden Worte erst einmal, Chronos, daher kommt das Wort chronologisch zum Beispiel, und Kairos. Das ist dann im Hebräischen, für Chronos habe ich das Pendant gerade nicht mehr im Kopf, müsste es ein Mann sein, aber das lassen wir lieber. Auf alle Fälle, das andere ist It. Müsst ihr euch nicht merken, aber dass ihr es mal gehört habt, bedeutet den Zeitpunkt. Und hier steht es, dass in deinen Händen sind meine Zeitpunkte. Das heißt also, Gott hat es alles in seinen Händen, was mir an Schicksalszeitpunkten begegnet. Also, jeder einzelne Zeitpunkt, also wirklich alle, je kleiner man das schneiden möchte, aber vor allem auch die großen Meilensteine. Dass David das eben gewusst hat, keine Ahnung, wann er diesen Psalm geschrieben hat, ob er frisch erst König gesalbt worden war und dann halt vor Saul fliehen musste, also weder die Frischheit, oder ob er schon König war und es dann andere Feinde gab, auf alle Fälle, er wusste, an Gott ist es zu sagen, jetzt ist die Zeit der Verfolgung da, jetzt ist die Zeit des Friedens da. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, alles hat seine Zeit. Salomo hat ein ganzes Kapitel darüber geschrieben. Es war halt einfach einer Zeit, dass er das gemacht hat. Alles hat seine Zeit. Und tatsächlich dann ist es natürlich unpraktisch, wenn man dann weiß, ja, es gibt auch halt die bösen Sachen. Aber das Nette ist, Paulus schreibt dazu etwas im 2. Korintherbrief. Das schlage ich einmal auf. Kapitel 4. Da sagt er dann nämlich, jetzt muss ich gerade noch schnell gucken, dass ich es wieder finde. Mist, jetzt habe ich es leider. Jetzt finde ich es doch leider nicht mehr, das ist das Blöde, ich habe es nicht noch unterstrichen vorher. Also, er sagt, dass das, was wir sehen können, der Vergänglichkeit unterworfen ist. Das ist jetzt echt unpraktisch, dass ich das jetzt gerade wieder nicht finde, aber, also, 2. Korinther, da schreibt er es eben und sagt dann damit, alles, was wir sehen können, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Das heißt, praktischerweise, für meine Probleme gibt es alles einen Endpunkt. Man kann natürlich dann gewissermaßen auch sagen, für Schöne gibt es einen Endpunkt, ja. Aber das Schöne hat auf alle Fälle seine Vollendung in Jesus. Und da kommen wir weiter. Und da wissen wir dann, wenn wir am Ende ganz bei Jesus sind, dann ist die Zeit des Leidens vorbei. Alles, was jetzt in dieser Welt an Leiden ist, da dürfen wir tatsächlich sagen, das ist der Vergänglichkeit unterworfen. Und was anderes ist, das kann man dann, also was schön ist, ist zwar auch irgendwann zu Ende. Ihr kennt ja auch den Spruch, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Aber auch dann zu wissen, okay, das hat zwar auch ein Ende, aber ganz am Ende der Zeit, wenn wir bei Jesus sind, dann hat nur noch das Schlimme ein Ende. Und das Schöne hat nur insofern ein Ende, weil es dann was noch Schöneres gibt. Also, meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Wenn wir jetzt nochmal zu Jesus gucken, der am Kreuz das betet, wir hatten den Vers weiter vorher, in deine Hände befehle ich meinen Geist, das war das, was Jesus gebetet hat am Kreuz. Ja. Also, Jesus hängt da schon am Kreuz, und kann diesen Vers trotzdem beten, oder diesen Teilvers. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Warum kann er das selbst am Kreuz beten, wo er doch eigentlich jetzt komplett verloren hat? Weil er weiß, in dieser scheinbaren Niederlage ist der größte Sieg überhaupt. Dass Jesus stirbt und dass er wieder aufersteht und damit dem Teufel jede Macht nimmt, dem Tod jede Macht nimmt und dem Teufel jeden Anspruch auf mein Leben. Der Teufel hat keinen Anspruch mehr, außer da, wo ich ihm sage, da kannst du doch irgendwie noch rein. Und leider, leider, leider mache ich das sehr oft, dass ich ihm noch irgendwie Einlass gebiete. Aber eben auch da, er rette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. In gewisser Weise darf ich jetzt sagen, du hast mich davor schon errettet. Ich darf noch trotzdem weiter sagen, hilf mir, dass ich mich auch entsprechend benehme. Dazu gehört das, was Paulus in Römer 12, 1 und 2 sagt, dass wir unser Denken erneuern sollen. Das tun wir anhand des Wortes Gottes. Vers 17. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knechte, hilf mir durch deine Güte. Kommt euch das Antlitzleuchten irgendwoher bekannt vor? Ganz berühmter Bibelvers sage ich gerne hier am Ende des Bibelabends. Es ist aus dem Segen. Also der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Also Antlitz ist hier natürlich jetzt übersetzt, aber es ist dasselbe Wort im Hebräischen. Was bedeutet das Leuchten? Einmal, dass Gott sein Licht in meine Situation hineinsenden möchte. Und zum anderen bedeutet leuchten lassen, lächeln. Wenn ich hingucke und sehe, dass Gott lächelt, und zwar auf mich lächelt, und zwar freundlich lächelt, das bedeutet leuchten, nicht niederträchtig lächelnd, dann weiß ich, er ist mir wohlgesonnen. Und deswegen kann er dann sagen, hilf mir durch deine Güte. Und das Wort Güte ist übrigens das Wort Chesed. Das haben wir letztes Mal gehabt, als Paul hier war. Da könnt ihr euch das alles auch nochmal zu anhören. Also, dieses Chesed, eben das, was Gott alles Gutes tut. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Liebe, was noch alles mit drin steckt. Dann ruft David nochmal. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Er hat schon am Anfang gesagt, lass mich nicht mehr zu Schanden werden. Und wir hatten es im Psalm 25, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich hoffe auf dich oder ich harre auf dich, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Hier sagt er, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Wir haben wenigstens eine andere Person hier im Raum, die einen Vers mit Anrufen sehr gut kennt. Genau. Also, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Anrufen bedeutet auch, also bedeutet nicht einfach nur den Namen aussprechen, das ist schon mal sehr wichtig. Warum? Weil der Name Gottes über allen Dingen steht. Und dann können wir auch noch den sogenannten Philipperhymnus nehmen aus Philipper 2, Verse 5 bis 11, dass Jesus jetzt auch den Namen hatte, über allen Namen ist. Das heißt also ganz gleich, was mein Problem ist, ich spreche den Namen Jesus darüber aus und das Problem muss sich beugen. Und je mehr ich mir dessen bewusst bin, dass ich an Jesu Namen glauben darf und dass darin dann alles fliehen muss und so weiter, desto besser. Wenn ich jetzt aber Jesu Namen allein nicht hätte, sondern einfach bloß das andere, dann wäre es auch trotzdem noch in Ordnung. Das andere bedeutet berufen. Ich berufe mich auf den Namen Jahwe, reicht schon erst einmal. Ich bin, der ich bin. Was bin ich? Oder was ist er? Alles das, was ich gerade brauche. Mein Versorger, mein Erlöser, mein Retter, mein Held, mein Heerbanner, mein Arzt. Alles das, was ich brauche. Und deswegen, ich rufe ihn an. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wer sich, oder meine mittlerweile auch gerne Übersetzung, wer sich auf den Namen des Herrn beruft, dem wird geholfen. Und zwar, nicht, je nachdem, je nach Glauben, durch das Problem durch oder sogar aus dem Problem heraus. Denn ich rufe dich an. Weil ich dich anrufe, darf ich mich am Ende nicht schämen. Da nochmal ganz wichtig, sich dasselbe bewusst zu machen. Gott braucht sich das nicht bewusst zu machen. Aber dass ich mir das bewusst mache, wenn ich den Namen anrufe, mich auf den Namen berufe, dann darf ich mich am Ende nicht dafür schämen. Warum? Weil Gott selber sonst sagen müsste, oh, Und die Engel können alle sagen, vor allem der Teufel, guckt mal, Er hat seinem Menschen nicht helfen können. Er hat Gott vertraut, was hat ihm geholfen? Gott kann nicht helfen. Und das lässt Gott nicht auf sich sitzen. Gott an seiner Ehre zu packen, ist sehr praktisch. Und jetzt kommt nochmal das Gegenteil. Die Gottlosen sollen zu Schanden werden und hinabfahren zu den Toten und schweigen. Also, Herr, ich rufe dich an, lass mich nicht zu Schanden werden, also lass nicht zu, dass ich mich schämen muss. Die Gottlosen aber sollen sich schämen. Das Wort für Gottlose im Hebräischen bedeutet denjenigen, der nicht auf dem Weg ist. Was man ja wunderbar mit Johannes 14,6 nehmen kann, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also derjenige, der nicht mit Jesus zu tun hat, der ist gottlos. Das Problem ist bloß auch, selbst ich als derjenige, der zu Jesus gehört, kann ein Gottloser sein, da wo ich sage, ich habe meinen eigenen Weg, bei diesem Problem fertig zu werden, als den Namen Jesus. Und als das, was Jesus mir sonst noch als Methode dazu gibt. Und dann bin ich an dem Punkt auch ein Gottloser und muss mich am Ende schämen. Und zumindest an dem Punkt zu den Toten hinabfahren und schweigen, in dem Sinne, dass ich nicht sagen kann, Halleluja, Gott hat mir geholfen. Verschweigen sollen die Lügenmäuler, die da reden, wider den Gerechten frech, stolz und höhnisch. Lügenmäuler, also die Münder, die Lüge reden. Lüge ist tatsächlich alles das, was nicht der Bibel entspricht. Alles das, was nicht Gottes Wesen entspricht. Also die Bibel zeigt uns, wer ist Gott und was tut er. Das Schöne ist eben, sein Tun ist sein Wesen ist sein Tun. Alles, was dem Wesen Gottes nicht entspricht, also auch dem Wort Gottes, das ist eine Lüge. Von daher ist selbst etwas, das faktisch korrekt ist, das aber dem Wort Gottes nicht entspricht, eine Lüge. Also, Abraham konnte zu Sarah sagen, du bist unfruchtbar. Das war wahr. Gott hat aber gleichzeitig gesagt, dass von Sarah Könige abstammen werden. Das passt nicht zusammen mit, die Frau ist unfruchtbar. Soweit logisch, ne? Jetzt muss man gucken, wer von beiden hat recht. Hat das biologische Faktrecht, dass Sarah unfruchtbar ist und darum vor allem dann auch noch mit fast 90 kein Kind mehr kriegen kann? Oder hat Gott recht, der sagt, von Sarah kriegst du einen Sohn und von ihr werden Könige abstammen? Und das ist die Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue treffen müssen, gerade dann, wenn wir eigentlich den Namen Jesu ausgesprochen haben über ein Problem. Wenn wir sagen, ich habe mich doch auf Jesu Namen berufen, lass mich nicht zu Schanden werden, aber das Problem ist sichtbar noch da. Und an dem Punkt scheitern viele und verfallen in Unglauben oder machen eben genau das, sie werden auch zu Lügenmäulern und sagen, die Bibel hat halt nicht recht, sondern ich rede gegen den Gerechten, also gegen Jesus selber, beziehungsweise ich rede gegen denjenigen, der sagt, ich halte mich an Gottes Wort fest, auch wenn das den Tatsachen widerspricht. Die reden gegen den Gerechten. Und zwar frech, stolz und höhnisch. Frech, halt nüsse drauf los. Höhnisch ist tatsächlich auch so ein bisschen von oben herab. Stolz bedeutet tatsächlich nicht nur, Stolz bedeutet tatsächlich einfach bloß, Gott nicht recht geben zu wollen. Das bedeutet zum einen, dass ich sage, ach, ich bin viel zu gut, ich brauche Gott nicht. Oder zu sagen, ich bin viel zu schlimm, mein Problem kann Gott kann mir gar nicht helfen in meinem Problem. Wenn die Jünger, als Jesus mit seinen Jüngern über den See gefahren ist, hat er ihnen zuerst gesagt, lasst uns hinüberfahren. Und dann kam das Wind und Wetter und hat das Wort sozusagen weggeweht. Und die Jünger haben dann plötzlich nicht mehr das Wort Jesu gehabt, lasst uns hinüberfahren, sondern wir kommen um. Und haben das Jesus vorgeworfen. Und an dem Punkt waren sie gewissermaßen stolz. Sie haben zwar noch das Richtige getan, und also von daher muss man denen auch wirklich das Lob aussprechen, sie sind zu Jesus gekommen. Aber sie waren gewissermaßen hochmütig, weil sie gesagt haben, dieser Sturm ist das größere Fakt als Jesu Wort, lasst uns hinüberfahren. Das ist gemein. Aber deswegen sagt Jesus denen auch ganz klar hinterher seine Meinung. beziehungsweise nicht seine Meinung, sondern halt das Wort. Stolz zu sein bedeutet, ich sage nicht, Gott hat recht mit seinem Wort. Das ist sehr unpraktisch, weil es bei ganz vielen Dingen, die ich in meinem Glaubensleben habe, Dinge gibt, bei denen ich eher anderen Leuten vertraue als dem, was Gott selber sagt. So, Kehrtwende im Psalm. Wie groß ist deine Güte? Das Wort Chesed, Herr, also der Name Gottes, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten und erweist vor den Leuten, denen, die auf dich trauen. Also, Gottes Güte bewahrt er denen, die ihn fürchten. Also, nochmal, Gottes Furcht widerspricht nicht dem Gott zu lieben. Sondern fürchten bedeutet, hat zwar, also meint tatsächlich auch mit Angst haben vor zu tun, aber es hat auch, also vor ihm selber zu tun, aber es hat auch damit zu tun, ich habe Angst, Gott etwas anzutun, in dem Sinne, dass ich sündige und er dadurch Herzschmerz hat, meinetwegen. Und dann, also, du hast bewahrt deine Güte, deine Chesed, aufgrund derer er halt auch gerne hilft und alles, denen, die dich fürchten, und erweist vor den Leuten, denen, die auf dich trauen. Und dieses Trauen bedeutet nochmal, sich aufstützen auf Gott, zu sagen, von dem will ich mich abhängig machen, nicht von meinem Geld. Auch wenn das Geld am Ende des Monats immer knapper wird, aber ich verlasse mich darauf, dass Gott mich versorgt. Ob ich dann wieder Geld bekomme oder ob ich anderweitig versorgt werde, ist deine Sache. Und ich vertraue ihm sogar so sehr, dass ich sage, ich gebe von dem bisschen, was ich habe, und gebe es anderen, die es brauchen, weil ich weiß, Gott kann mich mit dem bisschen, was ich habe, mehr versorgen, wenn ich sogar davon abgebe und ihm damit zeige, ich vertraue dir, dass du mir hilfst. Eine sehr nette Geschichte dazu. Pastor in Amerika, die haben vor dem Gottesdienst gebetet und dann hat er, als er nach vorne ging, um zu predigen, plötzlich, also er hat das Wort gehabt, jemand hat heute Morgen um $500 gebetet. Hat er das gesagt? Eine Frau hat tatsächlich auch gleich vorne in der ersten Reihe hat sich gemeldet und dann hat er gesagt, hier, hat er nicht 500 dabei, aber hat ihr 50 gegeben. Hat er gesagt, es sind nicht 500, aber 500 sind in 50. Sie, genau. Und dann ein paar Wochen später hat ihm jemand anders erzählt, wie es dann weitergegangen ist. Die Frau ist dann am nächsten Werktag einkaufen gegangen und hat ein Ehepaar gesehen, das nicht genug Geld hatte, um das alles zu kaufen. Die Frau nimmt ihre 50 Euro, gibt es denen, damit sie damit bezahlen kann. Fährt nach Hause, denkt sich, na super, das sind jetzt halt, da sind jetzt meine 50 Euro auch weg. Kommt nach Hause und jemand anderes fährt bei ihr auch gerade in die Einfahrt und sagt, ich hatte das Gefühl, ich soll dir $500 geben. Also so, aus dem eigenen Mangel zu geben, um dann zu vertrauen, dass Gott versorgt. Und an dem Punkt hat sie natürlich also wirklich das Geld gebraucht und nicht irgendwie anders, genau. Aber das ist eben, Gott erweist seine Chesed, seine Güte, seine Gnade denen, die auf ihn trauen. Und wie hat diese Frau das gemacht? Sie hat selber Chesed, also diese Gnade, Güte erwiesen, und darum hat sie das auch von Gott wiederbekommen. Hieß in den Wald, ruft, so schallt es heraus. So, du birgst sie, wen, die dich fürchten, die auf dich trauen, in deinem Schutz vor den Rotten der Leute. Du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Die Hütte, das ist die Stiftshütte. Und später dann der Tempel. Der Tempel wird auch gerne noch als Hütte Gottes bezeichnet. Dann ist aber auch das Schöne, Jesus selber ist ja der wahre Tempel, beziehungsweise wir als Gemeinde sind ja auch der Tempel Gottes, weil wir ja auch, also wir sind auch der wahre Tempel wie Jesus selber, weil wir sind Jesu Leib. Das heißt also, die Leute werden auch in uns geborgen und in Jesus geborgen. Vor den zänkischen Zungen. Das ist natürlich manchmal unpraktisch, weil in der Gemeinde mitunter sehr gerne gelästert wird. Ihr kennt die beste Variante, wie man christlich lästern kann, oder? Da hat jemand ein Gebetsanliegen. Und je nachdem, wie weit man dann halt gehen möchte, sagt man nur das Gebetsanliegen. Das geht, finde ich, dann auch noch ganz gut. Oder man sagt noch den Namen dazu und dann trägt sich das halt dann durch und irgendwann wird die Person angesprochen drauf und sagt dann, hey, Moment mal, das habe ich in einem vertrauten Rahmen gesagt. Aber trotzdem, theoretisch, wenn die Gemeinde dann sagt, okay, und wir haben nicht die zänkischen Zungen, wie zum Beispiel auch das in Philipper 4, 1 und 2 gesagt wird mit den zänkischen Zungen. Das sind zwei Frauen, die da erwähnt werden. Sondern wir haben nicht die zänkischen Zungen, sondern unsere Zungen sollen das reden, was Gott selber gesagt hat. Wir sprechen über die Situation aus, was Gottes Wort sagt, und dadurch ist der Schutz da. Dadurch wird das gedeckt. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte, das ist wieder genau dasselbe Wort im Hebräischen Chesed, mir erwiesen in einer festen Stadt. Ob David irgendwo geflohen ist, keine Ahnung. Also, ob er vor Saul geflohen ist, ob er vor Absalom geflohen ist oder was auch immer, oder ob er Jerusalem selber meint, oder ob er tatsächlich einfach nur sagt, Gott selber ist diese feste Stadt für mich. Er hat mir seine Güte erwiesen in einer festen Stadt. Und das für seine Güte, seine wunderbare. Das ist das Schöne, dieses Wort hier, wunderbar, ist im Hebräischen ein sogenannter theonomer Begriff. Theonom bedeutet, er wird nur mit Gott verwendet. Das heißt, Gott hat hier ein Wunder gegeben. Übrigens dasselbe Wort wie in der Prophezeiung von Jesaja, wunderbarer Ratgeber oder Wunderrat, also Jesaja 9. Diese wunderbare Güte, wo Gott ein Wunder geschaffen hat, das nur er tun kann. Wozu er allerdings manchmal auch Menschen gebraucht. Diese wunderbare Güte hat er mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Verzagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Konnte David sich öfter sagen, als er vor Saul fliehen musste, als er vor Absalom fliehen musste, als dann später der Aufstand des Scheba war und noch an anderen Stellen, konnte Jesus ganz eindeutig am Kreuz sagen. Eli, Ali, Lama, Sabachthani. Warum hast du mich verlassen? Sabachthani. Ja, das habe ich. Das Sabacht wäre vom Griechischen her gewesen. Entschuldige. Auf alle Fälle, Jesus konnte es sagen und wir können es halt auch ganz oft sagen. Ich sprach wohl in meinem Zagen. Also das Zagen ist diese Anfechtung. Ist Gottes Wort jetzt wirklich wahr für mich? Luther hat das genannt Oratio, Meditatio, Tentatio. Also ganz kurz einen Schritt davor. Es gab im Mittelalter die Art und Weise, wie man die Bibel lesen soll. Oratio, das bedeutet das Lesen. Gerne auch laut lesen. Kommt, also hat auch mit Beten zu tun. Ne? Deswegen Spruch Ora et Labora kennt ihr. Dann Meditatio, ich meditiere darüber. Meditieren aber im biblischen Sinne, das heißt, ich spreche mir das Ding immer wieder vor. Ich kaue das durch. Also nicht östliches Meditieren, komplett leer werden, sondern biblisches Meditieren, füllen mit dem Ganzen. Und dann war davor Contemplatio, dass man das Ganze nochmal auf sich wirken lässt. Das wäre so ein bisschen mehr wie das für östliche Meditieren. Luther hat gesagt, was eigentlich besser passt, ist dann die Tentatio. Tentatio ist die Anfechtung. Also, ich nehme das Wort Gottes, zum Beispiel eben, gelobt sei der Herr, denn er hat mir seine wunderbare Güte erwiesen in einer festen Stadt. Wunderbar, kann er sagen. Und dann, ich sprach wohl in meinem Zagen. Dann kommt dieses Zagen, also er sagt das erstmal, er liest es laut, kaut sich das immer wieder vor, gern mit den Aspekten zum Beispiel, gelobt sei der Herr, wer ist der Herr, alles, zack, 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 zack. Er hat seine wunderbare, was heißt wunderbar, zack, 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 Güte mir, Güte, was ist das alles, zack, 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 mir erwiesen und so weiter. Und dann kommt auf einmal, nachdem ich das Ganze durchkaue und so weiter, dann die Tentatio, die Anfechtung, dass der Teufel kommt. Ja, das ist doch gar nicht so. Guck mal, du sagst das hier schön, Gott hat dir seine Güte erwiesen. Du steckst in der Bedrohung. Da sagst du, durch deine Wunden bin ich geheilt. Und was ist? Du fällst immer weiter auseinander und alles Mögliche. Ha, ha, ha. Gottes Wort ist nicht wahr. Und dann bedeutet das in der Tentatio, mit dem Wort Gottes weiter dagegen zu stehen. Also, zwar sage ich zuerst, in meinem Zagen, ich bin vor deinen Augen verstoßen, dass Gott irgendwie sein Wort doch nicht bei mir wahrmachen wollte. Und dann aber doch, du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Dieses Wissen zu haben, Gott hat mich erhört. Warum? Weil ich nach seinem Willen gebetet habe und sein Willen ist, mir zu helfen. Und zwar helfen in allen Schattierungen. Dann geht's weiter. Liebet den Herrn alle seine Heiligen. Noch einmal, hatten wir vor ein paar Wochen schon, da wir nicht katholisch sind, brauche ich nicht sagen, dass die Heiligen nicht allein diejenigen sind, die in den Kirchenfenstern zu sehen sind. Die Heiligen sind wir alle, die für Gott separat gestellt wurden, die Gott zu sich gerufen hat. Wir sind seine Heiligen. Und was sollen wir tun? Wir sollen ihn lieben. Und zwar in allen Facetten, wie ein Mann seine Frau liebt, in Wort und Tat. Oder wie die Frau den Mann lieben soll, in Liebe und Ehrerbietung und allem zusammen. Und was noch, also Ehrerbietung gehört auch für den Mann und also verschiedene Briefe und alles, aber genau. Auf alle Fälle, lieben. Lieben bedeutet, sagt Jesus selber, liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Das heißt also, ich halte mich an Gottes Wort, so gut ich kann, und da, wo ich selber nicht kann, hilft mir der Heilige Geist. Da ich sowieso an keiner Stelle richtig kann, hilft mir der Heilige Geist überall. Passt. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt dem reichlich, der Hochmut übt. Hochmut, anderes Wort für Stolz, derjenige, der sich sagt, Gottes Wort ist gar nicht wahr. Also der Tentatio, der Anfechtung nachgibt und sagt, ja, du hast recht. Ja, nee, also die Fakten sprechen eindeutig gegen das Wort Gottes, ich glaube den Fakten mehr. Professor von mir hat mal gesagt, oder er hat gern den Kontrast genommen mit den beiden Worten Realität und Wirklichkeit. Dass Gottes Realität der Wirklichkeit dieser Welt gegenübersteht und dann halt die aber auch trumpfen soll. Also eigentlich, er sagt nur trumpft, aber an dem Punkt kommt tatsächlich auch wieder die Autorität des Menschen rein, dass ich dann sagen kann, ich entscheide mich für Realität oder Wirklichkeit. Also die Gläubigen behütet der Herr und vergilt dem, der Hochmut übt, bedeutet, Gott sagt, du hast meinem Wort nicht getraut, deswegen bekommst du das, was du dir auch selber eingebrockt hast, dadurch, dass du gesagt hast, du hast dem Wort nicht getraut, sondern den Fakten. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harrt. Getrost und unverzagt ist ein Zitat, also wir hatten das in Psalm 27 auch schon, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt im Harre des Herrn, kommt aber noch von wesentlich früher, nämlich bei Josua. Da sagt Mose nämlich schon zu Josua bei seiner Berufung, und ich bin gleich dabei, in 5. Mose 31, in Vers 23, und der Herr befahl Josua, den Sohn Nuns, und sprach, also da spricht Gott sogar selber, aber Mose sagt es ihm auch noch, sei getrost und unverzagt, denn du sollst die Israeliten in das Land führen, wie du ihnen geschworen hast, oder wie ich ihnen geschworen habe. Mose sagt es auch nochmal, und am Anfang des Buches sagt Gott ihm auch mindestens zweimal. Und dann kommt dieser berühmte Vers eben auch, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Also, sei getrost und unverzagt. Oder ihr kennt das Kinderlied vielleicht, dieses sei mutig und stark und fürchte dich nicht, sei mutig und stark. Das ist auch tatsächlich mutig und stark, tatsächlich einfach so. Getrost, ich mache mir Mut in Gott. Warum? Weil ich wie so ein kleiner Kläffer an der Leine des Herrchens übermütig sein darf gegenüber dem großen Hund. Bloß das Herrchen, mein Herrchen, bei dem ich an der Leine bin, der kann es tatsächlich auch. Und unverzagt, also sei mutig und stark, tatsächlich auch in Gott stark zu sein. Das hatten wir bei Psalm 21. In dem Herrn stark sein. Alle, die ihr des Herrn harrt. Harren, das Wort harren ist erstmal ein Wort, das Luther getan hat, festklammern. Also wartend festklammern. Ich klammer mich daran fest, weil ich weiß, da kommt die Hilfe. Das Hebräische bedeutet die Spannung aushalten zwischen hier, ich habe das Wort ausgesprochen über meine Situation und da kommt irgendwann die Lösung, aber das scheint irgendwie weit auseinander zu gehen. Das bedeutet das Harren und dann eben seid getrost und unverzagt, also mutig und stark sein, auszuhalten auf den Herrn. Und warum? Weil er kommt und ich darf mir in der Zeit, in der ich darauf harre, schon ausmalen, was Gott dann macht und was ich mit der Erfüllung mache. So, wir gehen noch ein bisschen in Psalm 32, den werden wir aber nicht ganz fertig schaffen, macht nichts. Eine Unterweisung Davids. Also, dass David hier tatsächlich den Menschen zeigt, was ist denn wichtig für sie. Also unterweisen, eben, also Lehrunterweisung zum Beispiel auch. Jetzt fängt er an, Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Das erste, wohl dem, kennen wir aus Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt. Also das ist hier das gleiche Wort. Glücklich ist derjenige. Also wir hatten Psalm 1 eben, glücklich ist derjenige, der das alles nicht tut, sondern das tut. Im Psalm 2 am Ende ist es wohl allen, die auf ihn harren. Also auch da wieder glücklich sind, die auf Gott trauen. Und hier, wohl dem, glücklich ist der, dem die Übertretungen vergeben sind. Das ist eines der Worte im Hebräischen für Sünde. Es gibt Übertretungen, Sünde und Missetat. So hat Luther es übersetzt. Und da, das sind tatsächlich auch drei Worte, die kann ich euch jetzt nicht ordentlich aufzählen, macht auch nicht so viel. Vielleicht habe ich mich beim nächsten Mal reingearbeitet und ihr müsst es trotzdem ertragen. So. Übertretungen. Das bedeutet, beim Wettlauf zum Beispiel, wir sind an der Startlinie, aber einer tritt schon drüber. Hat er übertreten und ist disqualifiziert. Das bedeutet Übertretung. Übertretung bedeutet auch, ich gehe auf dem Weg, auf dem schmalen Weg und ich trete über den Weg rüber und falle deswegen in den Abgrund. Aber jetzt wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Das Schöne ist, das Wort für vergeben bedeutet aufgehoben. Hochgehoben. Also gerade bei dem wenn man runterfällt, man wird selber wieder hochgehoben. Und Gott sagt, ich vergebe dir das, ich hebe das wieder auf, auch bei der Übertretung, beim Start, Gott nimmt mich sozusagen hoch und setzt mich einfach mal 3 Zentimeter zurück, dass mein Fuß jetzt nicht mehr über der Startlinie ist, sondern dahinter. Dass Gott mir sagt, du bist doch nicht disqualifiziert. Oder eben mit dem Runterfallen, du bist doch nicht in den Abgrund gefallen, ich setze dich wieder auf den Weg. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Bedecken ist etwas ganz Wichtiges im Tempel gewesen. Das Blut der Opferlämmer und der Ochsen hat man nicht opfern dürfen, das müssten schon Stiere sein, oder der Ziegenböcke oder der Tauben oder was auch immer, das Blut der Opfertiere hat die Sünden zugedeckt. Oder sogar das Mehl. Also wenn man gar nichts hatte, dann musste man eine Hand Mehl opfern. Vom besten Mehl. Aber auch dieser Staub sozusagen, dieser Staub des Mehls hat die Sünden zugedeckt. In etwa so, man fährt und Polizei hält einen an und früher haben die ja noch selber aufgeschrieben. Macht man ja heute nicht mehr. Manchmal unpraktisch, weil dann versaust im Briefkasten, wenn man nicht dran denkt oder auf alle Fälle, ne, wenn man es direkt hat. Auf alle Fälle, jetzt, der Polizist schreibt es auf, ihm fällt der Block runter in den Schlamm. Dann ist die Schuld bedeckt. Und der Polizist kann mir nicht mehr sagen, hier, das ist das, sondern es ist halt, der Schlamm ist drauf also, und die Sünde ist bedeckt. Yay, wohl dem, dem die Sünde bedeckt ist. Jesus ist noch einen Schritt weiter gegangen. Nämlich Hebräer 9, Vers 26 müsste es sein. Da sagt Paulus dann nämlich, dass Jesus durch sein eigenes Opfer die Sünde abgeschafft hat. Also nicht nur bedeckt, nicht nur aufgehoben, sondern er hat es abgeschafft. Also da steht nun nichts mehr dabei. Also die Sünden bedeckt, da könnte man mit, wollte noch irgendwie gucken, was ist denn da drunter, aber abgeschafft bedeutet tatsächlich, dieser Block ist ungültig, insofern, dass Jesus die Schuld selber bezahlt hat. Die Schuld gilt nicht mehr mir, sondern Jesus hat sie bezahlt. Und dann nochmal, wohl dem, also nochmal glücklich, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Da kommen wir in die Mathematik mit hinein. Ist übrigens auch im Römerbrief an diversen Stellen, dass man Mathe haben muss. Also, das Zurechnen, das bedeutet, es gibt also die Schuld ist das, was ich jemandem anderen schulde, was ich mir zu Schulden habe kommen lassen, irgendein Schaden ist entstanden, den muss ich zahlen. Und wenn sie mir nicht zugerechnet wird, dann sagt er, hier ist ein Schuldschein, aber der Schuldschein ist jetzt nicht mehr da. gab es verschiedene Varianten. Das eine ist in Jesaja 40. Bei Luther ist es übersetzt, also Jesaja 40, tröstet mein Volk, spricht der Herr, und dann heißt es, sagt ihnen, dass ihre Schuld gedoppelt ist, heißt es wörtlich. Luther hat gesagt, sie hat doppelt bezahlt, aber eigentlich heißt es gedoppelt. Das bedeutet, ich habe mir was zu Schulden kommen lassen und kann das Zeug nicht bezahlen. Dann wird meine Schuld an meine Haustür gehängt, schön aufgelistet. Und dann kommt mein Löser vorbei, das heißt mein nächster Verwandter, der dafür mit zuständig ist, der aber genug Geld hat, der faltet das Ding einmal nach oben, doppelt das Ding und schreibt drauf bezahlt. Das ist das gedoppelt. Dann wird es mir auch in gewisser Weise nicht mehr zugedeckt, dann ist es auch, das ist eigentlich auch schon bedeckt. Und das andere ist, es wird nicht zugerechnet. In Kolosser 2 sagt Paulus, dass Gott den Schuldschein, der gegen uns war, zerrissen hat. Also, es wird nicht mehr zugerechnet. Theoretisch sogar, dass Gott sagt, du hast das hier jetzt gemacht, dieses Bußverhalten, aber ich schreibe dir das nicht mehr auf. Warum? Weil es jetzt zu Jesus gehört. Alles die Gnade Gottes, die aber in seiner Gerechtigkeit mit drin ist. Also, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Der Geist des Menschen ist im Alten Testament ein bisschen verknüpft mit der Seele. Im Neuen Testament kann man da ein bisschen stärker differenzieren zwischen Seele und Geist, aber also hier ist es eher so ein bisschen vermischt. Geist bedeutet in diesem Fall tatsächlich auch das Denken. Weil Gott gesagt hat, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das war der Grund, warum er erstmal die Sintflut geschickt hat. Dann aber, als Noah geopfert hat, hat er gesagt, ja, es hat sich beim Menschen nicht geändert, aber das Opfer kam jetzt und deswegen zerstöre ich die Welt nicht mehr. Wie schaffe ich das, dass in meinem Herzen kein Trug ist, obwohl doch mein Dichten und Trachten von Jugend auf böse ist? Schaffe ich nicht. Also das ist ja das Tolle beim christlichen Leben, dass das Leben ist nicht schwierig, es ist unmöglich. Da brauche ich Gott. Also das Interessante ist, es ist schon in einem gewissen Grad irgendwie möglich gewesen im Alten Testament, obwohl die Sünden noch nicht komplett abgeschafft waren und alles. Also zu einem gewissen Grad war es möglich. Es gab, war ja auch möglich, ein Gerechter zu sein. Obwohl das nach der neutestamentlichen Definition nicht da, also da kann man so richtig schön einsteigen mal. Aber auf alle Fälle, hier auch in dessen Geist kein Trug ist, wie das zu Davids Zeiten genau funktioniert, weiß ich nicht. Bei uns funktioniert es aber wunderbar, dass Gottes Geist in mir lebt und mir einen neuen Geist gegeben hat. Und dieser neue Geist, der hat keinen Trug, der will nur noch das, was Gott will. Ich rebelliere in meinem Fleisch trotzdem immer wieder dagegen. Das ist das, also, da bin ich halt dieser schön Zwiegespaltene. Aber es ist tatsächlich in beide Richtungen. Also, ich bin zwar schon auf der einen Seite der, der in dessen Geist Trug ist, aber auf der anderen Seite bin ich dadurch, dass Jesus meine Sünde abgeschafft hat, dadurch, dass er mir alles vergeben hat und alles Mögliche, dadurch bin ich jetzt derjenige, in dessen Geist kein Trug mehr ist. Da, wo ich mich auf Gottes Wort komplett verlasse. Dabei bleiben wir in gewisser Weise, ich gehe noch ganz kurz darauf ein, wo, dass dieser Vers noch im Neuen Testament zitiert wird, nämlich in Römer 4. Das nimmt Paulus nämlich dort zum Anlass, also in Römer 1 und 2 sagt Paulus, dass die Heiden komplett verdorben sind, dass die Juden komplett verdorben sind. In Kapitel 3 sagt er, dass alle komplett verdorben sind. Wir werden gerechtfertigt durch den Glauben. Und dann geht er darauf noch ein, mit Abraham und mit David, dass der Glaube uns dann aber gerecht macht. Und dann sagt er in Römer 4, Vers 6, will ja auch David den Menschen selig preist, also glücklich preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben, die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Und dann Er hat Abraham genommen und David, weil dann eben, dann sagt er dann später, es gilt den Beschnittenen und den Unbeschnittenen. Beiden gilt das Gleiche durch den Glauben. Da, wo ich mich an Gott festhalte. Wo ich sage, du bist mein Gott. Wieder zum Anfang. Ich finde es manchmal sehr praktisch, wie das mit den End- und Anfangspunkten der Bibel an ist. Wo ich sage, du bist mein Gott. Du bist mein Erlöser. Daran halte ich mich fest. Da gilt mir genau das. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Dann bin ich ein glücklicher Mensch. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, Bertolt Brecht. Dass man den Christen doch wesentlich mehr durch die Erlösung ansehen sollte, dass sie glücklicher wären. Stimmt manchmal schon. Das darf sich jeder auch selber noch mal eigentlich auf die Fahnen schreiben, aber das Allerwichtigste ist erstmal auch, sich selber wieder zu sagen, das bin ich doch eigentlich glücklich. Auch wenn anderes in meinem Leben noch nicht so läuft, aber das, ich habe den Platz im Himmel. Was Jesus selber sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus, darüber wollen wir uns freuen, dass du unser Gott bist, dass wir an dir festhalten dürfen, dass unsere Zeit bei dir richtig aufgehoben ist und dass uns vergeben ist. Das Allerwichtigste, dass jetzt nichts mehr zwischen uns und dir steht und dass auch deswegen keine Chance mehr ist, dass du uns nicht helfen wolltest, weil du uns schon vorher helfen wolltest. Pflanz das tief in unser Herz ein und lass uns das jeden Tag aufs Neue erleben. Amen.